From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through GEICO, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Das Tückische an Zucker ist, dass Zucker bei uns genetisch angelegt als Säugetier, ja, signalisiert Energie giftfrei. Weil Gift ist bitter oder schmeckt irgendwie komisch. Ja. Machen ja auch immer eine Geschmacksprobe bei Lebensmitteln. Also süß braucht man niemandem zu erklären. Das ist sozusagen ein uraltes Programm, was bei uns abläuft. Da auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist unsere Welt völlig verzuckert. Das ist das andere Problem. Und gerade Deutschland ist ja Meister im Limonadenkonsum. Das schafft keiner so wie wir.
Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Das Jahr ist ja schon etwas fortgeschritten, aber zu Beginn dieses Jahres hatten sich mehr Menschen vorgenommen, ihren Zuckerkonsum zu reduzieren als ihren Alkoholkonsum. Und deshalb wollen wir heute über Zucker reden und was darf ich eigentlich? Wie viel Zucker darf ich essen? Welche Art von Zucker darf ich essen? Was sollte ich meiden? Das ist heute unser Thema. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße ganz herzlich bei mir den Ernährungsdoc Dr. Matthias Riedel. Hallo Matthias.
Ja, moin Elisabeth.
Matthias ist ärztlicher Direktor des Medicum Hamburg. Er ist außerdem Geschäftsführer der My Food Doctor App und Chefredakteur der Zeitschrift Ist dich gesund? Und beim Zucker sowieso immer sehr, sehr zurückhaltend, wie ich weiß.
Oh ja.
Ja, so. Was wir auch noch haben für euch natürlich, ist dann im Laufe der Podcast-Folge eine aktuelle Studie. Wir haben wieder eure Fragen gesammelt und wir haben natürlich wieder ein Rezept, damit hier keiner hungrig nach Hause gehen muss. Matthias, wir alle wissen, dass Zucker schädlich ist. Viele haben sich vorgenommen, das zu reduzieren. Ein paar halten sich wahrscheinlich auch immer noch dran. Was genau ist denn so das Tückische am Zucker? Weil er schmeckt doch so gut.
Genau, das Tückische am Zucker ist, dass Zucker bei uns genetisch angelegt als Säugetier, ja, signalisiert Energie giftfrei. Weil Gift ist bitter oder schmeckt irgendwie komisch. Ja. Machen ja auch immer eine Geschmacksprobe bei Lebensmitteln. Also süß braucht man niemandem zu erklären. Kinder, wenn die das erste Mal süß, ja,
verdrehen
sie die Augen wie in Ekstase, ja.
Ja, genau.
Gerade wenn sie das allererste Mal
so
was extrem Süßes haben. genau. So, und das ist sozusagen ein uraltes Programm, was bei uns abläuft. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist unsere Welt völlig verzuckert. Das ist das andere Problem. Und gerade Deutschland ist ja Meister im Limonadenkonsum. Das schafft keiner so wie wir. Und wir essen einfach zu viel Zucker, wir essen zu viel Limonaden. Das ist ein Riesenproblem. Und man kann auch sehen, wie in der Welt und in den Gesellschaften der Zuckerkonsum so langsam ansteigt und damit die ganzen Zivilisationskrankheiten. Das geht 1:1 hoch, ja. Ist natürlich kein Beweis, ja.
Ist Zufall.
Ist Zufall, ja. Nee, aber es sind schon deutliche Hinweise, klar. Das ist ganz klar. Zucker ist halt ein dosisabhängiges Gift. Das heißt, so spätestens ab 50 Gramm am Tag sind wir in der Überladung mit Zucker und damit meine ich den Zucker, den wir als Süßigkeiten essen, den wir zum Essen dazu tun und den wir trinken. Also da gilt auch der Fruchtsaft dazu. Das heißt, wir dürfen, wenn wir wirklich uns gesund ernähren und wir haben vielleicht mal so ein kleines Gläschen Fruchtsaft noch dabei, der zählt ja mit da rein, ja. Und dann essen wir vielleicht 2-3 Riegel Schokolade, ich sag mal vielleicht 4, dann sind wir am Limit. Ja, das muss man sich klar machen, aber dieses Limit haben wir und wir können es einsetzen, wie wir wollen. Also gedankenlos in die Gummibärchentüte greifen und so viel essen, wie man will, die Zeiten sind vorbei.
Okay.
Weil die Tüten so groß geworden sind. Also in meiner Jugend, da waren die so klein, ich zeig's mal so, die waren ja so 12, 13 Zentimeter mal, ja, und dann kamen nachher irgendwann die Familientüten. So, und heute essen die Kinder in der Schule die Familientüten alleine auf. Mhm. Und tatsächlich essen die Deutschen doppelt oder dreimal so viel Zucker, wie sie sollten.
Was sind denn die größten Zuckerfallen in unserem Alltag? Mhm.
Tatsächlich sind es die, die Süßgetränke. Mhm. Das ist wichtig, die Süßgetränke. Aber auch Fruchtsäfte, das unterschätzen viele. Mhm. So ein Traubensaft enthält manchmal mehr Zucker als eine Cola. Das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Und dann kommt dieser ganze hochverarbeitete Kram dazu. Ne? So Früchte, Müslis für Kinder, Fruchtjoghurts mit Zucker aufgepimpt, Müsli und die ganzen Kinderprodukte, die Süßigkeiten oder das, was so aussehen soll, wie was Gesundes, was aber eine Süßigkeit ist. Das gibt so Milchschnitten zum Beispiel. Süßigkeit ist das. Ja.
Schmeckt und trotzdem gut. Ich mag das auch.
Magst du das?
Ja, ja. Ich mochte das immer schon.
Echt? Ja.
Ja, das gab es natürlich in meiner Kindheit nicht. Ich habe das erst. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es besonders gut ist. Ich habe das auch ewig nicht gegessen, aber wenn es ums Schmecken geht, ja, ja, tatsächlich, es hat ja so einen leicht künstlichen Geschmack, dieses ja, braune Zeugs, aber ja, es schmeckt.
Ist mir es dir dann nicht zu viel, wenn du so ein Stück gegessen hast? Also kann ja sein, mal so ein Stück und noch ein zweites vielleicht. Hast du dann so eine Bremse, dass du, oh, jetzt ist aber genug Zucker?
Ich esse das gar nicht mehr.
Ach so,
also, ja, aber ja, ich mag es. Ich würde es essen,
du würdest mögen, es
wenn es mir vorher die Nase gesetzt
ja,
würde.
Okay. Ja, okay, ja, ja. Ja, gut, ich meine, es ist süß und die meisten würden vielleicht sowas essen.
Du nicht.
Annie, die, gerade diese matschige, also die, ich habe sie noch nicht mal probiert. Ich habe sie nicht mal, wobei ich kenne von Kind auf an Kinderschokolade, kenne ich zum Beispiel.
Ja.
Und es bringen die Patienten ja manchmal mit. Also dadurch, dass Patienten was mitbringen, esse ich dies und das, was ich sonst ja gar nicht kaufe. Mhm. Und ja, aber das ist dann so kratzig süß. Ja, und nach dem zweiten Riegel denke ich dann, oh, ist das süß. Und dann höre ich auch auf.
Das ist gut.
Aber ich habe es nicht zu Hause.
Also, ja.
Ja. Also gehört sich auch nicht für einen Ernährungsmediziner. Ne?
Nee, und bei dir gucken die Leute ja auch immer in den Einkaufskorb.
So ist
du
es.
Du kannst es gar nicht. Du müsstest das. Du kannst es auch nicht heimlich kaufen. Nein, weil
ich müsste es schmuggeln. Ich müsste es aus dem Supermarkt rausschmuggeln, meine Frau. Ne? Bring mir mal was mit.
Genau, ja, richtig. Genau. Okay, also was ist denn zum Beispiel mit diesen ganzen Gebäckteilchen, die dann immer in diesen ganzen Cafés, ich sehe das immer morgens, wenn die Leute sich ihren Coffee to go holen oder ihren Flat White oder was das alles gibt und dann irgendwie so ein Croissant oder ein Schokocroissant oder eine Apfeltasche.
Ja, genau. Overkill an Süßigkeit. Also wenn du tatsächlich so dein Frühstück, du gehst ja in so ein, also in Hamburg ist es aber Hauptbahnhof. So,
ja, genau, nur an jeder U-Bahn-Station.
Ja,
überall gibt's das.
Überall, ja. Berge, ja.
Ja.
Und die sind nachher alle weg. Also wenn du dann so einen gesüßten Kaffee und dann noch so ein Riesenstück isst an Gebäck, dann hast du deine 50 deutlich überschritten. Aber dann hat der Tag ja erst gestartet. Ja? Mhm. Also klar, das versteckte Zucker. Gut, jetzt im Gebäck ist es nicht mal versteckt. Da ist es ja auch noch als Kruste obendrauf. Aber du hast zum Beispiel auch in Wurstwaren. Da wird auch viel Zucker reingemacht und in den gesamten Fertigprodukten, Fertiggerichten. Da muss man immer gucken, wie viel Zucker ist drin. Man muss immer gucken.
Mhm. Ja. Dabei fällt mir gerade ein, weil wir jetzt die Leute bashen, die sowas essen. Mir hat eine Leserin geschrieben, ich habe leider gerade ihren Namen nicht parat. Wir haben in einer der vergangenen Folgen gesagt, also in unserem Kreis essen die Leute nicht mehr so viel Fleisch. Und sie sagte, du hast das nämlich von deiner Bubble sozusagen erzählt und ich von meiner. Und sie hat mich gerügt, weil sie gesagt hat, sie selber esse auch sehr wenig Fleisch. Aber in ihrem Umfeld sei das ganz anders. Also das sei einfach ganz anders. Die Leute essen noch ganz viel Fleisch. Und das sei sozusagen eine gewisse Beschimpfung gewesen. Also ich habe es nicht so gedacht und auch nicht so gemeint. Aber es ist einfach meine Wahrnehmung. Und man kann bei jedem Kochbuch, bei jeder Kochzeitschrift sehen, dass einfach sehr, sehr viel mehr mit Hülsenfrüchten an Rezepten angeboten wird, mit mehr pflanzlichen Bestandteilen, mit sehr viel Salat, Gemüse. Also ich finde schon, dass die Zutatenlisten sich deutlich verändert haben gegenüber den letzten 10 Jahren so. Also es ist einfach, es werden andere Dinge angeboten, selbst in dieser Kochzeitschrift, die meine Mutter seit Jahrzehnten kauft, Gusto in Österreich, da gibt es einfach, da wurde früher nicht mit Kichererbsen gekocht, aber jetzt schon.
Mhm. Ja, da ändert sich was, da hast du völlig recht. Ich finde es auch gut, dass du es ansprichst, weil mir ist es immer ein großes Anliegen, ich möchte niemandem was vorschreiben. Mhm. Also wenn jemand Fleisch essen möchte, ist das in Ordnung. Dann sage ich, je weniger du isst, desto besser ersetzt es. Versuch mehr Hülsenfrüchte in dein Leben mit reinzubringen. Und wenn du kerngesund bist und in deiner Familie keine Krankheiten vorkommen, alles gut, dann kannst du das ja auch weitermachen. Es ist nur statistisch gesehen keine so gesunde Ernährung, aber es soll niemand schlecht gemacht werden. Und ich wende mich halt auch gegen dieses, den Menschen was vorschreiben. Also das ist nie gut, weil das verursacht dann auch ein bisschen Trotz. Wenn ich jetzt davon spreche, so in meiner, ja, mit wem verkehre ich, also wir haben in der Praxis haben wir 20, die im Ernährungsberatungsbereich tätig sind. Dann haben wir noch jede Menge Diabetologen. Da wird sehr wenig Fleisch gegessen. Und bei den Ernährungsberaterinnen sind es so ein Drittel, die sind Flexitarier, ein Viertel sind Veganer. Aber die meisten ernähren sich überwiegend vegetarisch mit bisschen tierischen Produkten. Mhm. Ja. Also das soll auch keine Wertung sein. Und ein bisschen ist es auch so, es gibt schon die Tendenz in bestimmten Bevölkerungsschichten zu sagen, ich esse vegan, also bin ich was Besseres. Das schwingt so ein bisschen mit.
Das würde ich auch nicht unterschreiben.
Nee, genau. Ja, aber es ist so ein bisschen, die Gesellschaften separieren sich so ein bisschen. Ich bin der Bessere, ja, und ja, das wollen wir nicht.
Das wollen wir ganz bestimmt nicht, weil es gibt auch Menschen in Hamburg, die in bestimmten Stadtteilen wohnen, die meinen, sie sind was Besseres.
Das gibt es auch, ja.
Auch dagegen wehre ich mich. Ja. Gegen dieses Besser und Schlechter, darum geht es auch gar nicht. Ja. Sondern ich rede ja nur davon, es gibt Dinge, die uns besser tun und weniger gut tun. Und davon erfahre ich ja von dir ganz viel und wir erfahren ja ganz viel von Matthias Riedl. Und das ist halt so die Wahrnehmung, dass Fleisch halt weniger wichtig wird als früher. Und wenn Fleisch dann richtig gut ist.
Ja, genau.
Und dann ist es eben auch wieder keine Frage des Geldes. Also ich wehre mich immer dagegen, wenn Leute sagen, gutes Essen hat ausschließlich mit Geld zu tun. Das stimmt einfach nicht. Es hat ganz viel damit zu tun, ob ich mich selber in die Küche stellen mag oder nicht.
Selber kochen ist noch immer das Günstigste. Und natürlich, gestern gerade habe ich ein Schnitzel gegessen, ein Hühnchenschnitzel, aber ich haue das Fleisch so dünn und mache die Panade so gesund mit Sesam und mit Hafer. Da ist eigentlich fast gar nicht viel Fleisch dabei. Ja, das ist, und es ist die Frage der Menge. Ja, also kleine Portionen und selten. In der Woche waren es zweimal tierische Produkte und dabei war es zweimal Fisch und einmal eben dieses kleine Schnitzel. So, man sollte versuchen, so viel Pflanzliches, wie es geht, ins Leben zu bringen. Und wenn man eine Alternative hat und Lust auf die Alternative hat, dann bitte machen, ohne schlechtes Gewissen. Und vielleicht ist es ja ein langer Entwicklungsweg und irgendwann, es geht ja Schritt für Schritt, wir können
auf jeden Fall
so schlagartig umstellen, ja, das verstehe ich.
Ja. Also ich habe auch vor 10 Jahren anders gegessen als jetzt. Und wenn ich jetzt was esse, was nicht gesund ist, dann weiß ich es zumindest.
Ich werde auch noch von Jahr zu Jahr besser, ja.
Ja. Matthias, wir haben schon eine Folge über Zucker gehabt vor 2 Jahren oder ich weiß nicht, wie lange es her ist. Aber seither hat sich ja wieder am Kenntnisstand einiges verändert. Der Birkenzucker zum Beispiel, der ja in vielen Rezepten noch drin ist, der hat aber auch seinen guten Ruf verloren. Was macht denn so ungesund?
Genau, also Xylit ist ja so ein bisschen der Liebling gewesen. Wir haben ihn vor ein paar Jahren auch immer noch empfohlen, weil eine Mini-Sättigung zwar ausgelöst wird, aber geringe Auswirkungen auf den Insulinspiegel, das war ja gut im Gegensatz zu Zucker. Nun stellt man fest, dass wer einen hohen Xylitspiegel im Blut hat, ein erhöhtes Thromboserisiko hat und damit dann auch ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. So. Ob das jetzt das aufgenommene Xylit ist oder auch in Teilen das im Körper hergestellte Xylit, das muss man nochmal schauen. Aber es gibt diese Beziehung, Thromboseneigung, Xylitspiegel und da liegt jetzt ein Schatten drüber. Und jetzt bleibt es jedem selber zu entscheiden, nehme ich weiter Xylit? Wir fallen ja nicht tot um davon. Aber wenn ich jetzt eine Herz-Durchblutungsstörung habe, dann würde ich mir überlegen, ob ich das noch tun würde. Ja? Das Bundesamt für Risikobewertung hat das erstmal so zur Kenntnis genommen. Und das Xylit gibt es ja weiter. Es wird ja auch weiter ins Essen gemischt. Aber ich denke, es muss jeder Verbraucher selber entscheiden. Und die Verbraucher müssen von diesem Verdacht wissen und diesem Zusammenhang. Und dann entscheidet bitteschön jeder selber, weil wir wissen, die Aufsichtsbehörden sind so lahm, was das angeht. Was verstehe ich auch, weil die haben nämlich die Industrie im Nacken und die Industrie sagt, nehmt uns hier nicht irgendwelche Bestandteile weg, ja, und weil das schadet der Industrie, aber was meine Aufgabe ist, Schaden von der Bevölkerung wegzuhalten und deshalb muss dieser Verdacht bekannt sein, damit der Kunde selber entscheiden kann, ob er da mitmacht oder nicht, weil unsere Aufsichtsbehörden sind tatsächlich viel zu langsam und ich habe wiederholt schon nachgewiesen, dass wir die Zusatzstoffe, die wir im Essen haben, dass die erstmal ganz schnell genehmigt werden und es werden ständig neue produziert und das ist ja alles so praktisch, auch bei der Herstellung und dann machen wir ganz tolle Produkte, die dann gern gegessen und gekauft werden, aber den Gesundheitsaspekt, der wird stark vernachlässigt. Wir müssten eigentlich besser testen, wie wirkt das auf die Darmflora, was macht das mit dem Blut beispielsweise. Gibt es Risiken? Warum wissen wir das erst jetzt? Es zeigt ja offensichtlich, dass diese Zusatzstoffe nicht gut genug untersucht sind. Das Gleiche gilt übrigens auch für Erythrit.
Süßstoff gilt ja auch als schlecht für die Darmflora, ist also auch nicht zu empfehlen. Was richtet denn Süßstoff sonst noch an?
Also es ist ja eine inhomogene Gruppe, wie zum Beispiel Aspartam wird von der Weltgesundheitsorganisation als potenziell krebserregend eingestuft. Da schwebt halt so ein Verdacht drüber. Und dann ist immer die Frage, will man das, was nicht eine super reine Weste hat? Ich denke, was wir essen, muss eine reine Weste haben. Wir haben schon genug an Chemikalien, die im Umlauf sind. Ja. Dann Sucralose beispielsweise, da haben wir deutliche Hinweise, das ist kein Verdacht, der drüber schwebt, aber deutliche Hinweise darauf, dass die Darmflora beeinträchtigt wird und im Sinne eines höheren Typ-2-Diabetes-Risikos, das ist völlig inakzeptabel, dafür nehmen wir es ja auch in das Essen, ja, um Zucker zu ersetzen und das Diabetesrisiko zu reduzieren. Und jetzt okay. Stellt sich heraus, ja, naja, also das reduziert es nicht wirklich, ja. Und es gibt auch deutliche Hinweise in Studien, dass zum Beispiel die Sucralose das Sättigungsempfinden von Frauen stören kann. Und die dann mehr essen, als sie wollten. Ja. Mhm. Und das ist natürlich ein Schuss in den Ofen dann. Dann muss man sich fragen, ob man Sucralose noch verwenden sollte und erst recht dann, wenn man weiß, dass es, wenn man es erhitzt, auch noch krebserregende Substanzen dabei entstehen. So, und wie kann ich jetzt sicher gehen, dass wenn ich ein Produkt kaufe und ich brauche das im Rahmen eines Kochprozesses und erhitze das, das ist sehr schlecht, ja. Das sind ganz klare Hinweise und ich weiß auch, dass die Lebensmittelindustrie jedes Mal vehement dagegen wehrt, wenn man was Schlechtes über Sucralose sagt, zum Beispiel, sind immer dieselben, die sind meistens so Pulverhersteller, die das in ihre Pulver, Geschmackspulver reintun, da kommt dann immer so ein Gegenwind und dann wird demonstrativ diese Sucralose in den Ofen geschoben und sowas ist natürlich schlimm. Also wenn die Lebensmittelindustrie sich hier als Partner verweigert und sagt, hier gibt es einen Verdacht, würde ich als verantwortliche Lebensmittelindustrie sagen, hier ist ein Verdacht, für meine Kunden nur das Beste, ich werde darauf verzichten oder ich weise vorne darauf hin, Achtung, es ist Sucralose, du sollst davon nicht überrascht werden, du sollst es wissen.
Jetzt ist Sucralose ja etwas, was ich am bei den Inhalten kenne, aber ich wüsste nicht, wie ich Sucralose im Supermarkt kaufe, unter welchem Begriff oder in welcher Verpackung. Ist das etwas, was man selber gar nicht kauft?
Ja, also das ist E955, das wird verkauft so in Beuteln oder in Dosen als Streusüße, aber es ist eigentlich in fast, ich mach's sag mal so, in 70-80% der hochverarbeiteten Lebensmittel drin, weil es noch billiger ist als Zucker und das ist halt der Grund. Ne? Warum wird es verwendet?
Statt Zucker,
weil es billiger ist und weil der Kunde den Eindruck hat, Zucker ist mega ungesund und deshalb wirkt Sucralose gesünder.
Wenn ich aber, also Erythrit nicht, wie hieß der Birkenzucker?
Xylit.
Xylit nicht, Sucralose nicht, Aspartam nicht. Was darf ich denn machen, wenn ich doch mal was süßen möchte?
Am besten natürlich eine natürliche Süße. Also du kannst Zucker nehmen, du kannst Honig nehmen, du kannst Ahornsirup nehmen, also diese Sirupe. Und sich immer bewusst sein, ich setze jetzt Zucker ein. Ja? Und nicht das Gefühl haben, hier, ich habe die Sucralose, eine Streusüße, das mache ich jetzt hier so ins Essen und damit ist alles gut. Das ist sozusagen unbedenklich. Nein, das ist es nicht. Und weil wir das ohnehin schon, jeder, auch ich nehme das sicher auf, durch irgendwelche Gewürzgurken oder in irgendeinem Restaurant in einer Soße, wo das dann drin ist, kann man sich schlecht wehren. Und weil sich eben die Leute nicht wehren können, müssen wir versuchen, das im täglichen Leben zu reduzieren. Und es gab jetzt noch eine neue Übersichtsarbeit, wo man einige Süßstoffe in Zusammenhang gebracht hat mit einer verschlechterten geistigen Leistung. Und das wäre dann nochmal, wenn sich das bewahrheitet, ein Schuss in Kontor, wenn wir auch noch davon dümmer werden. Ja? Also ja, weil ich denke mal so, hier sollte man dem Verdacht nachgehen und bei Verdacht einfach sagen, muss ich das Risiko eingehen? Ich es nicht. Und es gibt immer mehr schlechte Nachrichten. Und deshalb würde ich zu Zurückhaltung raten.
Also dann doch lieber den bösen Zucker nehmen, weil er gar nicht so böse ist. Und beim bösen Zucker lieber den Rohrzucker als den weißen Zucker?
Nö, das ist dann egal.
Ist ja, egal?
Das ist egal,
aber ja. Aber man also, glaubt immer, der Rohrzucker ist gesünder.
Ja,
ist
nur der Rohrzucker kommt halt aus den Tropen, ja. Ne, weil der braucht halt die Wärme. Und jetzt, also ob du jetzt braunen Zucker nimmst oder weißen, das ist egal, da macht es also keinen Unterschied. Aber der Rohrzucker ist halt auch noch, ja, halt aus den Tropen importiert. Ist halt dann kannst du auch den deutschen Rübenzucker.
Ich habe immer gedacht, der hätte noch irgendwelche anderen guten Stoffe, weil er so braun ist und nicht auch noch künstlich.
Nein, nein. Also das kannst du vergessen. Also auch gerade braune Zucker, was da noch zusätzlich an Substanzen enthalten ist, spielt.
Du nimmst mir aber auch wirklich jede.
Ja, jede. Okay. Also,
ja. Gut, trotzdem, dann wissen wir jetzt aber, woran wir sind. Also wir müssen es einfach dosieren, das ja. Gift. Das ist ja immer dein Spruch.
Wir müssen damit lernen.
Genau. Leben, ja. Und dann aber lieber das Original, ja. Nämlich den Zucker nehmen oder den Honig oder den Ahornsirup.
Ja.
Okay. Jetzt haben wir ja immer wieder die Diskussion um die Zuckersteuer. Wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, dass es in England halt diese Zuckersteuer gibt und der Limonadenkonsum dann gesunken ist. Aber was hältst du denn von der Zuckersteuer? Wie müsste die ausgestaltet sein in Deutschland?
Es ist quasi nur der allererste, kleinste Schritt, der hätte schon vor 20 Jahren gemacht werden müssen. Und wir sind in dem Bereich Schlusslicht. Wir sind sowieso Schlusslicht in der Welt, in der Prävention. Und das ist sozusagen eine Basismaßnahme. Das ist so wie Händewaschen vorm Mittagessen, ja, oder vorm Essen. Da muss man eigentlich nicht drüber reden. Man muss es einfach machen, weil nämlich nicht um den Leuten noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, da bin ich ein absoluter Feind von, und Leute zu gängeln auch nicht, sondern es animiert die Industrie, die Produkte so herzustellen, dass sie weniger Zucker enthalten. Und dann meine Forderung noch, und bitte das jetzt nicht gleich eins zu eins mit Süßstoffen auffüllen, ja. Das wäre jetzt natürlich noch ein anderer. Dann würde ich gleich noch Deklarationspflicht vorne drauf, enthält Süßstoff und der Klarname, damit das klar ist. Also, die Limonaden in Deutschland sind extrem süß, unerträglich süß. Man kann sie eigentlich nur mit Eiswürfeln und tief gekühlt trinken. Also richtig kalt trinken, wenn man es will. Was wir brauchen, ist eine Lenkungssteuer. Das heißt, die Produkte, bei der die Industrie lauter ungesunde Sachen reinmacht, die müssen höher besteuert werden. Das an Einnahmen muss bei der Steuerreduktion von gesunden Lebensmitteln draufgesetzt werden. Das heißt, wir müssen nicht nur eine Zuckersteuer haben, wir müssen eine Entsteuerung von Hülsenfrüchten, von Brot und haben, von klaren Lebensmitteln. Warum soll denn Mineralwasser besteuert werden? Ja, also dahin müssen wir. Es muss halt in der Disco das Mineralwasser billiger sein als die Limonade. Das ist total wichtig. Und sowas erreicht man damit. Wir wissen auch aus anderen Ländern, das hat funktioniert. Und es gibt tatsächlich Modellrechnungen für Deutschland, dass eine Zuckersteuer dieser Art Übergewicht und Diabetesraten deutlich senken wird. Und das kommt insbesondere natürlich auch Kindern zugute. Und vor dem Hintergrund nochmal muss ich sagen, wer jetzt das noch skeptisch sieht, muss ich sagen, die Lebenserwartung der Deutschen ist so schlecht. Und ich muss nochmal sagen, im Bereich, in meinem Alter, ja, also so über 50, 60, ist die Lebenserwartung sogar schlechter als in den USA. Ja. Und wir sind.
Wie kommt das denn?
Weil wir offenbar uns tatsächlich in dem Alter noch schlechter ernähren. Ich weiß es auch nicht.
Noch aber schlechter als die Amerikaner?
Ja, genau. Die Daten sind so, ja. Und bei den Ausgaben vom Gesundheitswesen, und wir reden ja gerade auch darüber, dass das Gesundheitswesen ein ein bodenloses Fass zu werden droht und wir unserer nachfolgenden Generation noch was übrig lassen wollen und müssen. Und da bleibt es nichts anderes übrig, als ursachenorientiert Lebensmittel zu besteuern und zu entsteuern. Das gehört dazu. Das heißt, wenn wir über eine Zuckersteuer reden, dann denke ich immer, ja, jetzt gibt ihr mal einen Ruck und sagt, wer A sagt, muss auch B sagen. Muss ich sagen, wo soll das Geld dann hingehen? Mhm. Ja, nicht ins ineffiziente Gesundheitswesen, sondern direkt, dass der Kunde selber Geld spart, wenn er sich gesund ernährt. Also auch belohnt wird und es den Menschen, die wenig Geld haben, auch ermöglicht, sich gesund zu ernähren. Das ist, dass wir darüber 2026 überhaupt diskutieren, ist eine Schande und es gehört direkt ins Ressort der Gesundheitsminister und die halten sich komplett bedeckt. Das ist ja mir unverständlich und das Landwirtschaftsministerium, was übrigens diesen witzigen Namen hat, das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, also ein Sammelsurium von, ja, mir fällt dazu immer ein, na, ich sage nicht, was mir dazu einfällt, aber die sagen schon gar nichts, ja, weil ich war auf der Grünen Messe einmal für die Verbraucherzentrale einen Vortrag gehalten. Da hat es der Staatssekretär des Ministeriums nicht mal für nötig gehalten, so lange zu bleiben, bis ich mein Keynote durch hatte. Wichtige Termine haben ihn gehindert.
Das war aber bei einer früheren Regierung, oder?
Nein, das ist bei einer aktuellen Regierung so. Ah, okay, ja, in der aktuellen Regierung. Okay. Und er hat in seiner Keynote hat er alles gelobt, es ist alles auf dem richtigen Weg. Die Kita-Ernährung könnte doch ein bisschen besser werden, die Schulernährung, aber ansonsten sind wir auf dem richtigen Weg. Und das stimmt nicht. Wir sind nicht auf dem richtigen Weg. Wir sind Weltmeister im Limonadenkonsum und wir haben zu viele dicke Kinder. Und aber das will ich jetzt nicht ausweiten. Es ist ein Fiasko, muss man sagen. Es ist ein Fiasko, bei dem wir schnell handeln müssen, sonst fliegt es uns in die Ohren.
Also, trotzdem, wer Zucker benutzt, das lernen wir heute, der sollte den echten Zucker benutzen oder Honig oder Ahornsirup oder Dattelsirup, aber nicht die Süßstoffe, egal wie sie heißen, egal welche Namen sie haben, woraus sie sind, das ist alles, tut uns alles möglicherweise gar nicht gut. Herzlichen Dank, Matthias.
Die aktuelle Studie. Und was der Ernährungsdoc davon hält.
Jetzt bin ich gespannt auf die Studie, die du heute mitgebracht
hast. Ja, ich habe mal was so ein bisschen zur Jahreszeit mitgebracht. Frühjahrsmüdigkeit. Ja. Gefällt dir das?
Ja.
Leidest du darunter?
Ich würde eher sagen ja, aber mehr leide ich eigentlich an den Pollen, die fliegen.
Okay, ja.
Weil die Augen auch müde machen.
Die also machen die, auch müde, ja.
Und dann weiß man nicht genau, kommen die kleinen Augen von den Pollen oder kommen sie von der allgemeinen Frühjahrsmüdigkeit? Aber ich glaube schon, dass was dran ist.
Du glaubst es.
Ja, weil der Körper sich umstellen muss von dieser Zeit, wo man halt viel drin ist und dann geht es wieder raus. Und ja, ich glaube schon, dass es sowas gibt.
Also Allergien, das ist schon mal richtig, Allergien machen uns müde tatsächlich, weil das Immunsystem ist beschäftigt. Ja, also um dieser Frage nachzugehen, hat die Universität Basel einmal 400 Leute befragt und untersucht, geguckt, wer leidet denn hier oder meint unter Frühjahrsmüdigkeit zu leiden, lässt sich das beweisen. Und dabei stellt es sich heraus, dass mehr, doppelt so viele Frauen an Frühjahrsmüdigkeit, so um 40%, so, meinen an Frühjahrsmüdigkeit zu leiden. Bei den Männern ist es weniger. Das muss jetzt erstmal nichts heißen, es ist erstmal nur die Sachlage. Dann hat man aber nicht feststellen können, dass die Leute wirklich müder sind. Also es gibt letztlich keinen Beweis dafür, dass es diese Frühjahrsmüdigkeit wirklich gibt. Aber es gibt einen Erklärungsversuch, wieso wir davon reden. Und zwar ist es so, dass wir, weil wir wissen, dass es eine Frühjahrsmüdigkeit geben könnte, wir auf uns achten. Und wenn wir müde sind, beziehen wir das zumindest im Frühjahr darauf. Erster Erklärungsansatz. Der zweite ist, im Frühling, das merkt man ja, alles wird aktiver. Die Leute gurken wie beknackt herum am Wochenende, machen Ausflüge, die Vögel fangen an, Nester zu bauen. Also alles wird aktiver, du merkst das sicher auch.
Wir sind einfach angestrengter, heißt das, und deswegen sind wir müder.
So, aber die Aktivität steigt. Ja. Und dann hast du das Gefühl, du könntest eigentlich noch viel mehr machen, machst es aber nicht. Und diese Diskrepanz zwischen Antrieb und dem, dass du tatsächlich das auch nutzt, könnte zum subjektiven Gefühl einer, ich bin irgendwie zu schlapp dafür, führen. Und dann ist es eigentlich eine subjektive Wahrnehmung. Es gibt keinen richtig wissenschaftlichen Beweis für die Frühjahrsmüdigkeit. Das Gleiche gibt es auch für die Schlaflosigkeit bei Vollmond. Da hat man in den Studien auch kein. Und ich könnte schwören, wenn die Vollmondnächte sind, schlafe ich schlechter. Aber auch das lässt sich nicht wirklich nachweisen.
Okay.
Ja. Gut. Schade, ne? Aber da, obwohl ich schlafe sowieso auch mit Augenklappe und wenn die ein bisschen undicht ist.
Du meinst mit Schlafmaske?
Die Schlafmaske, ja, ja, genau. Wenn ich schlafe mit Schlafmaske. Ja. Und wenn die undicht ist, ich habe einen Zuhörer, hat uns ja, ja eine ja. tolle geschickt. Ja, ja. Das ist die beste meines Lebens.
Wirklich?
Ist wirklich dicht.
Okay.
Die ist perfekt.
Ich benutze sie nie,
ich
aber.
Ich schlafe besser seit der Zeit.
Oh, das ist gut.
Also, die ist wirklich dicht. Aber wenn sie ein bisschen verrutscht, ja, und da kommt der Mond irgendwie, dann.
Ich glaube, ich sehe den Mond nicht, aber bei mir ist es auch nicht jedes Mal, wenn Vollmond ist. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, ich schlafe schlechter. Aber das ist genau wie mit der Frühjahrsmüdigkeit.
Wahrscheinlich, ja.
Es war auch im Winter und jetzt in den ersten Monaten des Jahres so, dass ich einfach abends oft über ein Buch eingeschlafen bin oder manchmal auch beim Fernseher, egal wie spannend irgendwie ein Film war. Da würde ich das auch nicht als Frühjahrsmüdigkeit bezeichnen, sondern einfach als allgemeine Müdigkeit.
Das,
und im Frühling passt halt einfach mit.
Das kam in der Studie auch raus, also die Schlafdauer wird ein bisschen geringer, weil es wird ja morgens heller.
Ja.
So, und dann verkürzt sich das. Und deine Aktivität abends wird mehr, wenn du nicht vom Buch einschläfst.
Ja.
Ich schlafe allerdings auch am Buch ein, aber trotzdem, ich wache eher auf. Und das kann natürlich auch noch mit dazu beitragen. Also es gibt offiziell keine Frühjahrsmüdigkeit, wir beharren aber darauf.
Ja, wir beharren
wieder
darauf.
Besseren Wissens.
Genau. Meine Beobachtung für mich muss einfach richtig sein.
Ja.
Gut.
Ich nehme es dir nicht. Du hast schon den Süßstoff genommen.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Wir haben schon wieder schöne Fragen von euch, interessante Fragen, die natürlich für viele interessant sein dürften. Und zwar hat uns Anna geschrieben. Anna schreibt: Ich befinde mich seit längerer Zeit in einem Dilemma. Ich habe einen recht hohen Kalorienbedarf, mindestens 2500 Kalorien am Tag. Da du, Matthias, aber nur 3 Mahlzeiten mit mindestens 4 Stunden Abstand empfiehlst, hat Anna versucht, sich daran zu halten. Allerdings hat sie dann gemerkt, dass ihre Konzentration nachmittags sehr stark nachlässt. Und beim Abendessen hat sie dann meistens ganz großen Hunger und isst sehr große Portionen. Zum Beispiel 3 Brote, eine Schüssel Müsli und ein Viertelglas Nussmus oder eine große Portion Pasta und eine Joghurtbowl, denn sonst wird sie nicht satt. Und sie hat jetzt gemerkt, dass selbst so große Pizzen, wenn sie ausgeht im Restaurant, was ja nicht so gesund ist, sie nicht immer satt machen. Und jetzt hat sie irgendwie so ein bisschen Angst, dass sie ihren Magen zu doll gedehnt hat. Und jetzt möchte sie gerne wissen, ob so große Portionen empfehlenswert sind oder wären da vielleicht so kleine Snacks zwischendurch besser?
Also erstens, Snacks sind nicht verboten. Es gibt ja nichts Verbotenes in der Ernährungsmedizin. Keine Sorge, der Magen wird nicht überdehnt. Also man muss da nicht fürchten, dass man dann irgendwie immer ein Nimmersatt wird. Das ist nicht zu fürchten. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an die Pizza denke, dann ist das vielleicht manchmal eine große Mahlzeit, bei der man erstmal pappsatt ist. Mhm. Aber wegen des schwankenden Eiweißgehalts, je nachdem, wie du die Pizza machst, kann es sein, dass es dann nicht nachhaltig ist. Ja? Mhm. Also man muss dann bei diesen großen Mahlzeiten auch darauf achten, ist genug Eiweiß dabei, weil das macht die Nachhaltigkeit dieser Sättigung. Ansonsten kriegt man so ein kleines Loch und dann ist natürlich auch ein Snack erlaubt, Nüsse, Gemüse oder Obst, das kann man natürlich auch machen. Ist nicht schlimm. Ja? 2 bis 3 Mahlzeiten im Prinzip, wer sein Gewicht halten will, ist immer das Beste, aber wenn man dann mal zwischendrin einen gesunden Snack macht, ist alles gut. Aber wichtig ist tatsächlich, wir sollen zu den Hauptmahlzeiten richtig satt sein. Ja? Und tatsächlich ist es so, wir kommen aus einer Zeit, wo viele immer so die Energie reduziert haben, die Mahlzeiten klein gehalten haben, nur aus der Furcht, sie würden zunehmen. Und das muss man sich ein bisschen zwingen. Du kannst richtig bei der Hauptmahlzeit essen, bis du satt bist. Und das ist wichtig. Aber auch da muss die Aufteilung Eiweiß und Fette und Kohlenhydrate stimmen, da muss man einen Blick drauf haben. Wer sich da unsicher ist, und das könnte hier der Fall sein bei Anna, einfach mal eine Woche das Essen in die MyFoodDoctor-App eingeben, dann sieht man es, den Eiweißgehalt. Und da wird man überrascht sein über Realität und Annahme, ja, weil wir verschätzen uns ganz häufig, und das erlebe ich halt immer dann bei uns, bei unseren Patienten, wenn die sagen, ja, das mache ich, ja, und Eiweiß ist auch dabei und ach, ganz viel Gemüse, und dann gucke ich mir das Ernährungsprotokoll an und dann war das überhaupt nicht so, ja. Wir sind da, wir täuschen uns da häufig. Also keine Sorge, Magendehnung, ruhig, große Mahlzeiten, aber Eiweiß beachten und Zwischenmahlzeiten, ja, kann man auch machen.
Gut, Caroline hat uns geschrieben, eine relativ lange Mail. Ich versuche es mal so kurz wie möglich zusammenfassen. Also Caroline und ihr Mann waren schon mal im letzten Jahr auf deiner Tour in Köln dabei.
Ah ja.
Und Caroline schreibt, wir konnten auch einiges daraus mitnehmen. Und dann hat sie die Ernährungsdocs geguckt und da war ein Mann Ende 50 mit diversen Erkrankungen, auch dem metabolischen Syndrom. Und sie schreibt, ihr Mann hat ziemlich die gleichen Probleme. Er ist 58, wiegt 110 Kilo bei einer Körpergröße von 1,85. Er hat Bluthochdruck, zu hohe Blutfettwerte, Diabetes Typ 2, Schlafapnoe, Arthrose in den Hüftgelenken, Stenose im unteren Rücken. Also ein ganz schönes Bündel. Sie sagt, wir haben schon einige Tipps umgesetzt und kochen auch nach den Empfehlungen von Dr. Riedel. Mein Mann ist Koch in einem Seniorenheim und setzt die Tipps zu Hause für uns um. Und auch an seinem Arbeitsplatz. Wir essen jeden Tag Salate, achten auf viel Eiweiß und Gemüse. Wir essen selten Fertigprodukte und versuchen so viel wie möglich selbst herzustellen. Sie backt selbst Brot, macht Joghurt selbst und hat eine eigene Wasser- und Milchkäfezucht. Und trotzdem tut sich auf der Waage bei ihrem Mann nicht wirklich viel. Beide machen Intervallfasten, essen erst ab Mittag und dann 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag. Kuchen am Nachmittag zum Kaffee gibt es schon lange nicht mehr. Und Caroline schreibt, sie ist 38 Jahre alt, wiegt 56 Kilo bei einer Größe von 1,65 und hat jetzt keine Gesundheitsprobleme, möchte aber gerne lange fit bleiben und deshalb vorbeugen und hat aber in ihrer Jugend einen Hashimoto diagnostiziert gekriegt, was ihr aber keine Probleme bereitet. Und jetzt hast du offenbar diesen Patienten geraten in den Ernährungsdocs, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann zu essen. Das widerspricht dem, was Dr. Riedel bisher in seinen Empfehlungen sagt, zumindest nach meinem Kenntnisstand. Jetzt bin ich verwirrt. Sollen wir kein Intervallfasten betreiben?
Also, Intervallfasten ist wirksam, gerade bei Menschen mit Übergewicht und Diabetes. Es kommt aber auch darauf an, was man in dem Zeitfenster isst, erstens. Und zweitens, wann man dieses Zeitfenster macht. Und da ist die Forschung weitergegangen und konnte feststellen, dass die Fettzusammensetzung und die Auswirkung auf den Körper für ein frühes Zeitfenster besser sind. Also, wenn ich jetzt zwischen 8 und 16 Uhr esse, ist das gesünder als zwischen 13 und 21 Uhr. Mhm. Das sind neue Erkenntnisse. Es ist also wichtig beim Intervallfasten, erstens, dass ich es überhaupt machen will. Es muss niemand machen. Mhm. Wichtiger ist es immer noch das, was wir essen. Aber wenn wir zur Frage des Zeitfensters kommen, dann muss man sagen, je früher, desto besser. Und gerade bei Menschen, die zu Typ-2-Diabetes neigen, wie jetzt Carolins Mann, der hat ja das metabolische Syndrom, Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung und Übergewicht. Wenn wir das sehen, dann wissen wir, dass die Insulinempfindlichkeit für solche Menschen am Vormittag und am Morgen günstiger ist. Und für solche Menschen ist es besser, tatsächlich im ersten Zeitfenster zu essen und nicht später zu essen. Dann weiß ich, der steht um 6.30 Uhr auf, ist kocht, dann geht es zur Arbeit, wird fürchterlich gearbeitet, Stress. Das ist kein Zuckerlecken in so einer Küche, das weiß ich. Aber der Körper ist dann auch im Stresslevel, im Stressmodus und das kann dann auch zu Heißhunger führen und verändert, also Stressmodus verändert immer unsere Lust und unser Appetit zu essen und zu mehr Kohlenhydraten und zu mehr Fetten. Das ist ein Automatismus, dem kann man kaum entfliehen. Aber das läuft bei ihm einfach automatisch ab. Deshalb, also eher ja, wenn Intervallfasten in Frage kommt, dann eher Essen im ersten Zeitfenster. Das heißt schon ein Frühstück. Da würde ich sagen, ja, vielleicht morgens ein Joghurt oder Skier mit Haferflocken, Nüssen vor Arbeitsbeginn. Das wäre günstig für den späteren Verlauf oder auch ein Vollkornbrot. Das kann man machen mit Hüttenkäse, gekochtes Ei, Vollkornscheibe, sowas in der Art, ein bisschen Gemüse. Ziel wäre dann einfach nur dieses metabolische Fenster zu nutzen, weil man da am sensibelsten ist, also gerade Menschen mit Typ-2-Diabetes. Und ja, selbstgemachtes Essen, das brauche ich ja beim Koch nicht, glaube ich, zu empfehlen. Das ist ja, Türen sind da offen. Und der Stress, muss man versuchen, der Stress, der steigert das Gewicht auch nochmal. Schlafqualität, Sprichwort Schlafapnoe, da muss man auch ran, weil das steigert den Appetit, das Gewicht und gleichzeitig auch das Diabetesrisiko. Also man muss, in diesem Fall würde ich sogar eine Analyse machen, eine Ernährungsanalyse, und es wird ja von den Krankenkassen auch bezuschusst, eine Ernährungstherapie. Und jetzt wird man sagen, naja, aber ist der Koch, er weiß das ja. Ja, wir haben ja auch Ärzte, wir haben ja auch Krankenschwestern als Patienten, die wissen das ja auch, trotzdem brauchen sie Hilfe. Ja? Und das muss man mal durchsortieren, wie man das am besten macht. Ich würde dazu raten, wir machen sowas auch ambulant, als Online-Sitzung. Wir haben viele Patienten aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Oder man macht es mit der MyFoodDoctor-App, um mal zu gucken. Aber, also sich zu analysieren, wie setze ich meine Mahlzeiten zusammen und wann kriege ich Heißhunger und erfülle ich mein Gemüsepensum? Wie ist es mit dem Eiweiß? Wie verteile ich das? Aber hier wäre tatsächlich gerade für Diabetiker der Kaiser morgens der bessere. Dass das beim Koch nicht so umzusetzen ist, weiß ich auch. Ja, deshalb, aber.
Ja, weil dann müsste er ja schon irgendwie um 4 Uhr aufstehen,
dass er
ordentlich frühstücken will.
Genau, genau. Also, wenn wir dann auch noch das vordere Zeitfenster vielleicht beim Arbeitsplatz dann um 8 bis 9 Uhr 30 nutzen zum Start des Essens, ja, ist es halt günstiger. Wenn aber der Tagesablauf, der Beruf, die Familiensituation es nicht erlaubt, ein solches frühes Zeitfenster zu erfüllen, das ist bei mir so zum Beispiel, also 17 Uhr Abendessen, das hätte ich auch gern, oder 17:30 Uhr.
Ja. Da bist du nicht
ich
zu Hause.
Ich schaffe es nie, genau. Ja, nee, heute werde ich es auch nicht schaffen. Ja, ja klar ja. Nicht. Ne? So, und dann ist das so. Ja, dann müssen wir das in Kauf nehmen. Besser ist es eine gesunde Dauerernährung, und das, die zweite Linie ist das Intervallfasten.
Okay.
Das Intervallfasten bringt nicht so viel wie das 2-3 Mahlzeitenprinzip, das frühe Essensfenster und das, was wir essen.
Mhm. Ja. Dann hat uns Julia geschrieben, die hat sich den Arm gebrochen und muss jetzt eine Oberarmfraktur auskurieren. Wie kann man mit Ernährung die Heilung eines Knochenbruchs unterstützen, fragt sie. Ist Intervallfasten sinnvoll? Ich esse nun noch mehr Eiweiß, aber ich frage mich, ob ich noch mehr tun kann, anders oder besser essen kann.
Also nein, Intervallfasten wird da keinen Effekt drauf haben. Wichtig ist, dass ausreichend Kalzium dabei ist, also wir viel grünes Gemüse, kalziumreiches Mineralwasser haben, aber auch Milchprodukte enthalten Kalzium, das ist wichtig. Und wenn man das nicht schafft, dann sollte man vielleicht auch mild Kalzium dosieren. Wir brauchen 1000 Milligramm Kalzium am Tag, wenn wir nicht schwanger sind, aber ich muss dann nicht 1000 Milligramm als Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen, sondern höchstens die Hälfte, weil ich esse ja.
Ich esse ja auch was.
Genau. Okay. Vitamin D-Spiegel unbedingt bestimmen lassen. Täglich brauchen wir so 800 Einheiten, aber wenn wir niedrig sind, dann brauchen wir eher 1000 oder 2000 oder mehr. Aber das ist immer spiegelabhängig. Magnesium ist auch wichtig, das haben wir in Nüssen und in Körnern drin. Das ist wichtig, das brauchen wir auch. Wir brauchen ausreichend Eiweiß, weil das Kollagen, das sind die flexiblen Fasern im Knochen, die werden eben auch aus Eiweiß gebildet. Und da muss dann der Körper das Eiweiß auch zur Verfügung haben. Vitamin C ist wichtig, dann weiters noch B-Vitamine und Folsäure noch wichtig. Aber das waren so die allerwichtigsten und darauf muss man achten. Intervallfasten spielt da keine Rolle.
Okay.
Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
Matthias, was kochen wir heute?
Was kochen wir? Ja, ich habe was mitgebracht aus Schlank mit System. Das ist die Neuauflage des bewährten, des Bestsellers, des 2080-Prinzip, wo man deinen Weg individuell, auch übrigens gut für Carolins Mann, ja. Also eine gute Basis, fällt mir gerade ein, das 20-80-Prinzip ist ja quasi das Buch zu MyFoodDoctor-App quasi. Oder, also wer es digital macht, mehr komfortabler, der macht es natürlich mit der App. So, hier habe ich ein One-Pot-Linsen-Pasta rausgesucht. Und das Tolle, klar, wir haben rote Linsen dabei. Hülsenfrüchte sind ja sowieso wahrscheinlich mit Kohl und Nüssen antidiabetisches Lebensmittel, ja. Sollten wir überlegen, zweimal die Woche zu essen, dann haben wir Zwiebeln, Knoblauch mit dabei, eine Möhre, gesundes Rapsöl, Tomaten, ein bisschen Spinat, Vollkorn, Dinkelfüsili und dann noch ein bisschen Kokosjoghurt mit da drauf. Ich mag immer dieses noch ein bisschen was Kaltes dazu und was Fermentiertes sowieso. Wir sollen ja möglichst täglich was Fermentiertes essen für unsere Darmflora und es ist super schnell zu machen, unter 30 Minuten. 30 Gramm Eiweiß, so eine Portion und das ohne Fleisch, das macht satt. Also sowas, wo man denkt, ja, naja, Pasta, das ist auch Kohlenhydrate pur. A, macht das doch nicht satt und B, ist es auch für Diabetes nicht gut. Nein, die Vollkornprodukte, die Hülsenfrüchte, der hohe Eiweißanteil machen diese Pasta hier, die aussieht wie eine normale Pasta, zu einer mega gesunden Anti-Diabetes, Anti-Übergewichtspasta. Ja? Sieht aus wie Pasta, ist aber gesund.
Und also wenn ich die Nudeln im Wasser koche, One-Pot bedeutet ja nachher, ist es halt irgendwie, bleibt ja dabei. Die Kohlenhydrate, die sich da rauskochen, sind nicht problematisch?
Nein, du machst die Nudeln, die bereitest du einfach ganz normal vor und dann tust du alles das dazu.
Ah, okay.
Ja, ja.
Genau. Na, dann ist es
also es ist Two-Pot, ja?
Okay, eigentlich ja.
Aber am Ende ist es One-Pot.
Genau. Ne? Ja, sieht sehr appetitlich aus. Ja, das Auge ist mit, das kann man nicht anders sagen.
Na?
Das wollen wir ausprobieren. Und so langsam kann man ja sogar fast schon wieder frischen Spinat kriegen oder diesen Babyspinat gibt es ja auch schon wieder. Weil ich finde TK-Spinat immer ein bisschen nicht so schön wie frischen.
Ja, finde ich auch. Ist auch so. Genau. Ist auch so. Ist fürs Kochen sind frische Sachen hier auch. Da haben wir ja auch noch hier die Petersilie drauf. Mhm. Ich finde, kann ruhig ein bisschen mehr noch drauf. Mhm. Also frisch geschnittene Petersilie, die grobe, ist einfach total lecker.
Ja, ja. Die wächst jetzt auch schon langsam wieder im Hochbeet.
Ja. Genau.
Gut. Herzlichen Dank, Matthias. Ich wünsche allen einen süßen Tag mit möglichst wenig Zucker. Aber,
und wenig Süßstoff.
Ja, und gar keinem Süßstoff am besten. Und ja, wenn man die Limonade weglassen kann, dann hat man schon einen ganz großen Schritt geschafft, finde ich. Also es ist einfach nur ein sich vornehmen.
Also damit sich jetzt nicht man als sich als Versager vorkommt, es ist schon mal viel erreicht, wenn man weiß, wie viel Zucker man am Tag isst. Das ist schon mal der erste Schritt.
Ja, das stimmt.
Und wenn man das so im Auge hat, dann ist der zweite Schritt, und wie reduziere ich das? Ja? Man muss es einfach ein bisschen mit, ich rechne es immer mit. Ich rechne meinen Zuckerkonsum jeden Tag mit. Mhm. Und wenn ich bei 70 Gramm liege, weiß ich das auch. Und dann weiß ich auch, das ist zu viel. Und ich bin immer bei Stress anfällig für sowas. Ja. Und ich weiß es, man muss es wissen. Wir müssen wissen, was wir da tun. Und wer nicht weiß, was er da tut, der gibt es einfach in die MyFoodDoctor-App und lässt sich das einmal jeden Tag wirklich schwarz auf weiß präsentieren. Und manche werden ihr blaues Wunder erleben. Ja.
Das diszipliniert auf jeden Fall mal, weil man weiß, was man tut.
Ja, ganz genau.
Man will nicht mal alles falsch machen.
Also aufs Tacho gucken ist das. Ne? Wir können nicht einfach so durch die Stadt rasen und sagen, nee, also Herr Polizist, ich fahre nicht zu schnell. Ja, haben Sie mal aufs Tacho geguckt? Nee. Wir müssen aufs Zuckertacho gucken, damit wir wissen, wo wir liegen. Ja?
Genau. Also, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Danke, Matthias.
Ja, gerne. Und wenn euch das jetzt noch nicht gereicht hat, kostenloser Newsletter auf myfooddoctor.de mit vielen tollen Anregungen. Übrigens muss ich dabei sagen, die MyFoodDoctor-App ist in Deutschland als Präventivleistung von der Zentralen Prüfstelle der Krankenkassen anerkannt. Das heißt, man kann, wenn man sie benutzt hat und den Kurs gemacht hat, die Kosten bei der Krankenkasse voll erstattet bekommen. Und vielleicht schaut ihr in die Ist dich gesund mal rein, da haben wir auch viele tolle Fälle. Und die Möglichkeit, mich persönlich zu sehen, gibt es im Februar 2027 in Hamburg in der Leishalle und in Wien ja, im Globe. Also Elisabeth kennt das Globe nicht, aber ich kenne es auch nicht, aber wir werden es kennenlernen. Es ist eine große Halle in Wien.
Gut, Matthias ist fertig mit seinem Werbeblock.
Ja, jetzt genau. Und musste fertig gesagt werden.
Genau, dankeschön.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.